das antipolitische Tagesinfo von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Und das Anti-Abschiebe-Info. Der Gehörsinn wird systematisch verstopft durch das schamloseste und schädlichste Geschnatter aller Zeiten, den Rundfunk. So André Breton in seiner Ode an Charles Fourier, das ist allerdings schon einige Jahrzehnte her. Seitdem dürftet ihr euch an dieses schädliche Geschnatter ja inzwischen gewöhnt haben. Und dieser Schaden wird euch wieder mal zuteil. Heute im Info von Radio Dreieckland zuerst mit folgenden Themen. Ein Kommentar von Oliver Tollmann aus Hamburg zu einer Diskussion, die derzeit vom Justizminister Kinkel losgetreten wurde. Einige Gefangene der RAF sollen freigelassen werden. Was dahinter steckt, ist allerdings, dass die Leute keine Straftaten mehr begehen sollen. Sonst kommen sie natürlich nicht frei. Ja. Oliver Tollmann nimmt das mal unter die Lupe, was sonst noch dahinter steckt. Dann haben wir einen weiteren Bericht, ein Telefoninterview mit Vertreterin einer Bürgerinitiative aus dem Markgräfler Land, die sich wehrt gegen eine Flachglasfabrik, die in Homburg auf der elsässischen Seite des Rheins angesiedelt werden soll. Und zum Schluss der aktuellen Nachrichten noch ein Kommentar zu proletarischem Spaß und Kampf.
Ja. Und weil er alles so spaßig hier im Radio sein soll, kommt dann was zum Brandanschlag auf Flüchtlingsheim in Waldkirch. Ein Interview mit einer Kurdin, die diesen Brandanschlag auch miterlebt hat. Und ein paar aktuelle Ergänzungen zu der derzeitigen Situation in Waldkirch. Zweites Thema ist die Stadt Freiburg und der Ausländerbeirat. Er wird sich auf seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag mit der Problematik von Flüchtlingen und Sammellagern beschäftigen. Dazu gibt es eine Vorlage, einen kurzen Auszug daraus. Und drittes größeres Thema ist heute die Demonstration am kommenden Samstag, den 11. Januar in Freiburg um 11 Uhr. Und die Demonstration am kommenden Sonntag, den 12. Januar um 11 Uhr in Waldkirch.
Ja, und wie immer darf die Studiotelefonnummer nicht fehlen in der Ansage 31 028 0761 31 028.
Das neue Jahr begann verheißungsvoll, zumindest für die politischen Gefangenen in der Bundesrepublik. Der Stern, spätestens seit seiner gut erfundenen Titelgeschichte über die Kommandozentrale der RAF in der Hamburger Hafenstraße als halbamtliches Verlautbarungsorgan der Bundesanwaltschaft bekannt, berichtete über die geplante vorzeitige Haftentlassung von Gefangenen aus der RAF. Die Süddeutsche Zeitung zog nach mit Informationen aus dem Bundeskabinett. 7 verurteilte Terroristen sollen vorzeitig entlassen werden. Und die Taz, seit dem letzten großen Hungerstreik 1989, vorzugsweise von der Modernisierer-Fraktion der Ämter für Verfassungsschutz mit zu lancierendem Material beliefert, kommentierte mit vorauseilender Zufriedenheit, als seien bereits Fakten geschaffen. Die Entlassung einiger RAF-Häftlinge trägt zur Zivilisierung der Bundesrepublik bei. Die Wirklichkeit kann mit so viel staatstreuem Optimismus der Journalie kaum Schritt halten. Und so mühen sich denn derzeit die Spitzenpolitiker mit blumigen Formulierungen über Versöhnung und Menschlichkeit zu überdecken, dass die ganze Aufregung um nicht mehr geht als um eine Vorschrift aus der Strafprozessordnung und einen Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch. Die eine sieht vor, dass Straftäter und Straftäterinnen nach Verbüßung von 2/3 ihrer Haftzeit entlassen werden können. Der andere schreibt fest, dass bei Menschen, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurden, nach 15 Jahren zu prüfen ist, ob sie vorzeitig entlassen werden können. Bei der Diskussion um die Freilassung von Günther Sonnenberg, Irmgard Möller, Bernhard Rösner, Lutz Taufer, Christine Kubi, Karl Friedrich Grosser und Claudia Wannersdorfer geht es also nicht um Gnade, besonders großzügige oder zivile Umgangsform des Staates. Es ist zuallererst ein juristischer Routinevorgang, rechtsstaatliche Normalität. Wobei zu dieser rechtsstaatlichen Normalität eben auch die gnadenlose Sonderbehandlung der Gefangenen seit Jahren gehört. Claudia Wannersdorfer, die wegen Unterstützung der RAF seit 7 Jahren sitzt, Bernhard Rösner, der 1975 unter anderem wegen Teilnahme am Überfall auf die deutsche Botschaft in Stockholm zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, und Günther Sonnenberg, der wegen Mordversuchs an 2 Polizisten 1978 zweimal lebenslang bekam, gelten wegen schwerer Krankheiten seit langem als haftunfähig, ohne dass sich die Gerichte, das Bundesjustizministerium oder ein nennenswerter Teil der deutschen Öffentlichkeit darum irgendwie scheren würde. Irmgard Möller wurde im Juli 1972 gefasst und wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu 4,5 Jahren Haft verurteilt. Zusammen mit Jan-Karl Raspe, Gudrun Enslin und Andreas Bader war sie während der bis heute nicht aufgeklärten Todesnacht vom 17. auf den 18. November 1977 im Hochsicherheitstrakt in Stuttgart-Stammheim und überlebte als einzige schwer verletzt. Sie hat die Selbstmordbehauptung des Staates immer als Lüge bezeichnet und wurde nach der Todesnacht mit einem neuen, nur auf Aussagen eines V-Mannes basierenden Angaben, Ermittlungsverfahren überzogen, das 1979 mit dem Urteil lebenslang abgeschlossen wurde. Ihre mittlerweile 20 Jahre währende Haft kann aufgrund der Lage der Dinge getrosten Mutes als zum Schweigenbringen einer Zeugin bewertet werden. Dass auch die Entlassung von Christa Eckes, die ihre 8-jährige Haftstrafe 1992 vollständig abgesessen hat, in Zusammenhang mit der Strafaussetzung auf Bewährung genannt wird, zeigt nur, wie verrottet die politische Kultur in Deutschland tatsächlich ist. Aber nicht nur die genaueren Umstände der Haft dieser politischen Gefangenen, die eher ihre weitere Einknastung als Skandal erscheinen lassen, als dass sie ihre Freilassung als versöhnliche Geste interpretierbar machten, werfen ein fahles Licht auf die aktuelle Diskussion. Auf Nachfragen halten sich das FDP-geführte Justizministerium und die von einem FDP-Mann geleitete Generalbundesanwaltschaft über die tatsächlichen Aussichten der Gefangenen freizukommen, nämlich ziemlich bedeckt. Der Generalbundesanwalt verweist darauf, dass die Entscheidung bei den unabhängigen Gerichten liegt. Er sei lediglich gefordert, eine Prognose abzugeben. Diese werde aber jeweils nur auf den Einzelfall eingehen. Bisher könne er bei keinem und keiner der Gefangenen mitteilen, wie sie ausgehen werde. Der Bundesjustizminister beharrt seinerseits darauf, dass die Haftentlassungsdebatte keineswegs auf seine Initiative gestartet worden sei. Es handle sich dabei um einen Routinevorgang, dessen Verlauf er, da es sich um Bundesgefangene handle, lediglich koordiniere. Die für die Entscheidung der Gerichte bedeutsame Prognose stelle nicht er, sondern der Generalbundesanwalt, und der unterliege in dieser Frage keinerlei Weisungen. Klar geäußert haben sich dagegen der Vorsitzende des Innenausschusses des Bundestages, der SPD-Politiker Martin Wernrath. Eine Haftentlassung ohne ein Abschwören der Gefangenen von Zielen und Politik der RAF, das nicht zu erwarten ist, lehne er strikt ab. Ähnlich scharfe Töne klingen auch aus der CSU und der CDU. Eingeschaltet hat sich auch, allerdings ungleich dezenter, die letztes Jahr neu gebildete Koordinierungsgruppe Terrorismusbekämpfung, kurz KGT. Ein Gremium, in dem wie sonst nur im großen Krisenstab während des deutschen Herbstes das Zusammenarbeitsverbot von Geheimdiensten und Polizeien ganz offiziell ausgehebelt ist. Die Koordinierungsgruppe, deren Einrichtung die PDS-Abgeordnete Ulla Jelpke als stillen Putsch bezeichnete, war zuletzt wahrscheinlich an der Verbreitung der Gerüchte über eine angebliche Zellensteuerung der RAF-Kommandos von innen maßgeblich beteiligt. Die KGT, so ist zu hören, befürworte eine Entlassung der genannten Gefangenen in 2 Etappen, als Instrument zur Terrorismusprävention, wie es heißt. Im Klartext, das Projekt wird augenblicklich gestoppt, wenn es weitere Anschläge der RAF geben sollte. Die Gefangenen werden so, ohne dass dagegen bislang jemand protestiert, hätte wenigstens vorübergehend, den Plänen zufolge über ein Jahr, zu dem gemacht, was ihre Freunde und Freundinnen, Genossen und Genossinnen immer behauptet haben, zu Geiseln. Trotzdem ist es natürlich besser, sie kommen endlich raus. notwendig, richtig und wenigstens halbwegs human wäre angesichts der real verstrichenen Haftzeit und der Haftunfähigkeit von manchen allerdings bedingungslos. In Deutschland zeigt die Diskussion um die Entlassung einiger Gefangener aus der RAF bislang aber nur, wie wenig sich hier geändert hat. Richtig an dem Gerede über die Zivilisierung der Bundesrepublik, zu der die Haftentlassungen beitragen könnte, ist nur, dass Deutschland derzeit noch, und das nicht nur wegen der Behandlung der politischen Gefangenen, als unzivilisierte Nation zu gelten hat.
Wir leben hier in einer Region, also die Elsässer und die Markgräfler, das ist eine Region. Und wir wollen über unsere gemeinsame Zukunft auch zusammen entscheiden und nicht abgehoben, dass die Politiker abgehoben für uns entscheiden. Und zwar in Bonn, in Paris, in Stuttgart und in Straßburg. Und wir sind schon gar nicht darauf aus, dass Großkonzerne, internationale Großkonzerne, für uns die Entscheidungen treffen. Und wir dann im Prinzip nur die Nachteile haben durch die zusätzliche Schadstoffbelastung.
Im Markgräflerland regt sich Protest. In diesem Fall gegen eine Fabrik, die in Homburg auf der elsässischen Seite des Rheins errichtet werden soll. Eine Flachglasfabrik der Firma Euroglas. Ich habe darüber mit Uschi von der BI Lebenswerte Regio gesprochen, die in Schlingen gegründet wurde, 3 Kilometer von der geplanten Fabrik in Homburg entfernt. In der Flachglasfabrik sollen täglich 400 Tonnen Flachglas produziert werden, von 300 bis 400 Mitarbeitern, das auf einer Fläche von 120.000 Quadratmetern. Das Kapital kommt vor allen Dingen aus der Schweiz. Die Nachteile sind jetzt schon deutlich absehbar. Ein erhöhter Landschaftsverbrauch, ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Der Rhein wird durch das Kühlwasser, das mit 30 Grad in den Rhein geleitet werden soll, deutlich erwärmt werden. Dann natürlich die Belastung der Luft durch Ozon und Treibhausgase. Tonnenweise werden Stickoxide, Schwefeldioxid und Salzsäure in die Luft geblasen werden und werden auch die Region stärker belasten, zumal durch die Kessellage des Rheins ein Abzug nicht so einfach gegeben ist. Auch die menschliche Gesundheit wird natürlich dadurch belastet, zudem durch Dioxine, Furane und Schwermetalle, die entstehen. Insgesamt konstatiert die BI eine Erniedrigung der Lebensqualität in einer lebenswerten Region. Ihr gehe es also um die Menschen in der Region, sagt die Bürgerinitiative Lebenswerte Regio. An der Gründung der BI waren 40 Leute beteiligt. Inzwischen ist allerdings schon die Baugenehmigung in Frankreich da. Es wird also vor Gericht gegangen werden müssen.
Da sind wir im Prinzip in einer, sag ich mal, in Anführungszeichen glücklichen Lage. Unsere Gemeinde Schlingen, die Gemeinde Augen, die Gemeinde Neuenburg und die Gemeinde Bad Bellingen klagen bereits. Das heißt, wir als Bürgerinitiative klagen nicht, sondern die Gemeinden insgesamt haben sich zusammengeschlossen. Und da ist unser Bürgermeister hier von Schlingen der Sprecher.
Der BI Lebenswerte Region ist es aber auch wichtig, mit elsässischen Gegnern des Projekts zusammenzuarbeiten.
In der Zwischenzeit hat sich auch im Elsass eine Bürgerinitiative konstituiert, mit der wir eng zusammenarbeiten. Und die es jetzt seit 3-4 Wochen gibt. Ganz kurz erst, die aber sehr aktiv sind mit Flugblättern, mit Plakaten in den Fenstern und es hat sich herausgestellt, ganz entgegen der anfänglichen Meinung, dass sehr viele Homburger, speziell Homburger, dagegen sind.
Gegen den Vorwurf seitens der Politiker, der deutsch-französischen Freundschaft im Wege zu stehen, verwahrt sich die BI energisch. Mehr Offenheit von der Politik fordert sie vor allen Dingen. Entscheidungen sollen nicht mehr hinter dem Rücken der Betroffenen durchgeführt werden. Auf einer Protestveranstaltung in Schlingen im September letzten Jahres, forderten 500 Leute unter anderem Folgendes. Wir fordern einen grenzüberschreitenden Umweltrat unter Bürgerbeteiligung und der Hinzuziehung von Umweltfachleuten, der Informationspflicht und die Möglichkeit des Vetorechts bei allen größeren Bauvorhaben hat. Ist eine solche Forderung realistisch, habe ich gefragt.
Vetorecht für so ein Gremium, das würde ja heißen, die Politiker teilweise zu entmachten. Meint ihr das ernst oder ist es nur aus dem Zorn herausgeschrieben?
Nein, das meinen wir ernst. Wenn von den Politikern bisher mehr passiert wäre in einer Richtung, die akzeptabel ist, dann wären wir sicherlich nicht drauf gekommen. Was ist denn in den letzten Jahren passiert?
Für die Zukunft hat sich die BI unter anderem vorgenommen, die Regioentwicklungskonzepte von politischer Seite einmal kritisch unter die Lupe zu nehmen. Ob man allerdings das Markgräflerland noch als Idylle bezeichnen kann, würde ich bezweifeln. Zum Schluss nochmal die Frage, welche Zukunft sieht die BI?
Krankmachender Aspekt steht dem immer mehr und dem immer größer werden wollen gegenüber. Und natürlich muss jeder für sich da eine Entscheidung treffen. Aber andererseits kommt ein Lernprozess langsam in Gang und der macht mich auch optimistisch.
Das Proletariat nicht nur kämpft, sondern auch feiern kann, weiß zumindest die MLPD. Folgende Auszüge haben wir aus ihrer Parteipostille Rote Fahne entnommen. In Oldenburg tat sich Silvester Folgendes. Das muss man von Anfang an erzählen. Dieses Silvester wird man in Oldenburg nicht so schnell vergessen. Die der Initiative für Kultur und die MLPD Oldenburg entschlossen sich, gemeinsam zu feiern. Angefangen mit Liedern vom Widerstand gegen Kolonialismus und Imperialismus, wobei die Gäste kräftig mitsangen. Achim und sein Schatten trugen gemeinsam eine neue Version von Aloha He vor, als Jahresrückblick 1991. Hierbei möchten wir uns noch einmal beim Publikum für seine tatkräftige Unterstützung bedanken. Durch seine Hilfe war der Refrain nicht zu überhören. Etwas später kam dann ein Quiz mit dem Chor von Harpe Kerkeling, der selbst verhindert war. Dafür kam der Herr von der Glücksspirale. Mit der Internationale begannen wir dann das neue Jahr. Zu später Stunde ging es noch einmal hoch her. Ein Männer- und Frauenchor schmetterten den leicht veränderten Text von »Ich bin der Martin, nee«. Derart künstlerisch herausgefordert trat aus dem Publikum die bis dato unbekannte Amalie auf, die uns ihre Erfahrung mit der Männerwelt vortrug. Das Publikum bog sich vor Lachen. Tja, und wenn die Zeit nicht so schnell gerannt wäre, dann würden wir immer noch feiern. Was die MLPD in Bruchsal gefeiert hat, können wir nicht berichten. Darüber haben sie in ihrer Parteipostille nichts geschrieben. Nur noch kurz, was sie in Kirchheim gefeiert haben. Die Ortsgruppen Esslingen, Kirchheim und Göppingen feierten diesmal zusammen Silvester. Mit 80 bis 100 großen und kleinen Gästen war die Wirtschaft am Esslinger Zollberg bald schon zu eng. Gleich von Beginn an sorgte das Quiz mit dem Motto »Das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidaten« für außerordentlich gute Laune, in die alle einbezogen waren. Die Stimmungskanonen Zollberg Monotons brachten wieder gagreiche Einlagen. Nie gab es auch nur ein bisschen Leerlauf. Und es mag fast keiner glauben, Rudi Carrell trat persönlich auf. Neben anderen Beiträgen, die den Rest vom Jahr 1991 schnell vergessen ließen, wurde sogar noch schon ein Geschenk für den 10. Geburtstag der MLPD am 18. Juni 1992 überlegt und auch sofort 11.049 D-Mark dafür gesammelt. Ein guter Start.
So, wir sind schon beim Anti-Abschiebe-Info. Drei Themen waren angekündigt. Das erste Thema beschäftigt sich noch einmal mit dem Brandanschlag in der Nacht vom Sonntag, vergangenen Sonntag auf den Montag in Waldkirch auf die alte Feuerwache, wo 40 Flüchtlinge drin untergebracht waren. Zunächst erstmal am vergangenen Dienstagabend hat jemand ein Interview gemacht mit einer auch in diesem Haus wohnenden Frau, einer Kurdin. Und ein Ausschnitt aus diesem Interview wollen wir zunächst jetzt erstmal noch einspielen. Wir gehen davon aus, dass die Fakten inzwischen allgemein bekannt sind. Brandanschlag, ein sehr schwer Verletzter, verschiedene mit Rauchvergiftungen, die ins Krankenhaus gekommen sind, beziehungsweise mit Knochenbrüchen, die sie sich beim Sprung aus diesem Heim zugezogen haben. Nun die Frage, wie soll es weitergehen, auch von Seiten der Flüchtlinge, also ein Interview mit einer kurdischen Frau.
Das heißt, die Kinder hatten leichte Rauchvergiftungen. Der Sohn hat sie geweckt, weil sie ja geschlafen hatten und ist eigentlich auf das Feuer darauf aufmerksam geworden. Sie haben teilweise die Kinder versucht, aus dem Fenster mit zusammengeknoteten Laken rauszukriegen. Wie ist das für Sie? Möchten Sie, Herr Leibinger, der Bürgermeister möchte ja, dass Sie als Flüchtlingsfamilien auch wieder reingehen. Wie sieht das für Sie aus? Möchten Sie wieder in das Feuerwehrhaus zurück oder sagen Sie nein, wir möchten etwas anderes?
Ja, ja, so Herr Bürgermeister, morgen früh gehen aus dem Krankenhaus kommen, ist bei Feuer weg, ist mein Sohn. Ich gehe in andere Stadt bei meinen Verbanden, wo mein Sohn kommen, was mir bringen bei Bismarckstraße, aus bei Freunden, aus gehen bei Friedhofstraße, aus Bürgermeister und Sozialamt und alles schon vorbei. Was Bürgermeister hat ja nicht gesagt, wir schon guten Tag, wie viel passiert, wie viel machen, wie passiert Kinder, mir nicht gesagt. Wir haben ja nicht gehört, die Bürgermeister was sagen.
Das sind die persönlichen Dinge, die wir jetzt schon öfters gehört haben von Gemeinderatsmitgliedern, einigen und dem Bürgermeister, dass diese menschliche Ebene überhaupt nicht gelaufen ist, die Flüchtlinge zu fragen, wie es ihnen überhaupt geht, sondern vielmehr stand permanent zur Debatte, was ist denn im Haus passiert, was ist für ein Sachschaden, aber es ging eigentlich sehr wenig tatsächlich um die Menschen. Die Frage ist, welche Forderungen haben Sie an den Bürgermeister? Wollen Sie wieder zurück in das Feuerwehrhaus, ja oder nein?
Nein, überhaupt nicht, nicht gehen, zurück in Feuerwehrhaus. Überhaupt nicht.
Warum möchten Sie nicht mehr ins Feuerwehrhaus?
Ja, mir Kinder voll Angst, hat viel Angst gemacht. Ich sage Kinder, ich gehe am Feuerwehrhaus. Die Kinder sagen, ja nein, Mama, ich tot, ich Feuer gemacht, Nazis. Was auch nochmal, einmal, zweimal, dreimal, ich alles verlässt. Was eine Libano, weil auch Mädchen, auch als Leben, auch dort. Was machen? Mutter, Vater, als Libano. Was machen? Das kann ich nicht machen. Mir auch Kinder sagen mir, Mama, ich tot. Du was machen? Ich kann gar nichts machen. Ich bin Kurde, auch hier in Deutschland. Jetzt kann ich nicht viel machen. Ich bin Kurde. Jetzt komme hier in Deutschland. Muss Deutschland helfen mir. Erst einmal vorher mir hat eine Wohnung gemacht. Erst hat Bürgermeister mir sagen, du zurückgehen bei Feuerwehrhaus. Nochmal mir Feuer gemacht. Muss war auch zweimal. Einmal mehr Chancen. Hast keine zweimal Chance. Das Bürgermeister hat bei Beispiel sagen mir bitte du gehen Feuerwehrhaus. Ich ein Messer und so. Erst 8 Kinder ich. 9 Personen ist so machen. Das Angst vor Bürgermeister.
Die Angst, das heißt, steht eigentlich allen Flüchtlingen, die in dem Haus gewohnt haben und versucht haben, irgendwie rauszukommen, sei es durch über die Fenster. Treppenhaus ging ja auch nicht mehr, weil das war ja der einzige Ausweg, überhaupt über das Treppenhaus oder durch das Treppenhaus zu kommen, was nicht mehr ging. Die ganzen Flüchtlinge, sei es Einzelpersonen oder auch diese zwei Familien eigentlich, wo Sie auch herkommen, haben Angst vor weiteren Angriffen. Die Familien und vorhin ist mir auch gesagt worden, dass Sie Angst haben weiterhin für Rechtsradikale oder Rechte weiterhin auf dem Tablett zu stehen für Brandanschläge. Welche Forderungen haben Sie denn an die Stadt Waldkirch, was sie machen kann, wenn sie nicht ins Feuerwehrhaus zurück wollen?
Was viele deutsche Leute, aus viele meine Freunde, aus helfen mir. Ich weiß, was machen und was sagen, Gutes sagen und was machen, machen. Ja, als ich weiß, Bürgermeister haben neue Theater mir gemacht. Was neue Theater? Hast bei Deutschland, bei Irak, bei Iran, bei Türkei, so Kurdistan. Hast mir gemacht. Was gemacht? Es hat Helmut Kohl, als viele Flügen, als Frocken, als Militär, als Pistolen, viele aus Gasbombasi auch gehen zurück, geschenkt bei Saddam, auch bei Trugutusa, Sleman Demirel, so auch gemacht. Ich bin Kurde.
Das heißt, es sind Militärhilfen gelaufen von der BRD Richtung Türkei, die ja dann halt Kurdistan noch angreift oder die Kurden und Kurdinnen angreift. Die Frage ist von daher, was Sie vorhin auch sagten, Sie fordern von Waldkirch oder auch von der Gemeinde oder von der BRD Hilfe. Die Frage ist, was für einen Wohnraum möchten Sie jetzt hier in Waldkirch haben? Sie leben hier in Waldkirch. Wir haben auch gestern gesagt, wir möchten nicht, dass die Flüchtlinge aus Waldkirch weggehen. Sie sollen hier bleiben. Aber welchen Wohnraum wünschen Sie sich? Sie wollen nicht zurück ins Feuer?
Jetzt noch ein paar Forderungen aus dem Flugblatt von einigen Waldkircher Unterstützerinnen, das aufgrund des Anschlags formuliert wurde. Die ehemaligen Bewohner des alten Feuerwehrhauses sollen in Wohnungen untergebracht werden. Die Heime und Sammelunterkünfte in Waldkirch und Kollnau sollen aufgelöst und die Flüchtlinge dezentral zusammen mit Deutschen wohnen. Solange noch eine Sammelunterbringung in Waldkirch und Kollnau für begrenzte Zeit nicht zu vermeiden ist, müssen folgende Mindestbedingungen erfüllt werden, zumal die bisherigen Sicherheitsmaßnahmen ja offensichtlich unzureichend waren. 1. Massive und feuerhemmende Eingangstüren. Zum 2. Telefone und genügend Feuerlöscher in jeder Unterkunft. Massive Rollläden. Absicherung der offenen Kellerfenster im Feuerwehrhaus sowie Überprüfung weiterer Sicherheitsmängel durch eine Ortsbegehung gemeinsam mit den betroffenen Bewohnern. Wenn Einzelpersonen für begrenzte Zeit in das Feuerwehrhaus zurückkehren müssen, müssen die entsprechenden Zimmer renoviert werden. Und das Letzte, unter keinen Umständen werden wir eine Zwangsverlegung außerhalb Waldkirchs zustimmen.
Soweit also die Forderungen der Flüchtlinge, die Sie beschlossen haben und die auch gestern auf der Gemeinderatssitzung im Gemeinderat in Waldkirch vorgelegt worden sind, sogar schriftlich verfasst, ordentlich Deutsch, wie sich das alles gehört. Auf der Gemeinderatssitzung, die gestern stattfand, ist aber erstmal nichts Konkretes herausgekommen. Es sollte dort ja auch um die Zukunft der Flüchtlinge, um ihre Wohnsituation gehen, entsprechend den Forderungen, die bislang ja im Feuerwehrhaus wohnen mussten und seit Montagabend bzw. seit Montag tagsüber nun vorübergehend im Rettungszentrum des Deutschen Roten Kreuzes in Waldkirch untergebracht sind. Im Gemeinderat selbst ist lediglich eine Kommission gebildet worden. Und man muss ganz stark den Eindruck haben, dass der Gemeinderat damit zunächst erstmal auf Zeit spielen wird. Nun wird versucht, dass diese Kommission sich bereits diese Woche treffen soll, um konkrete Schritte einzuleiten. Von den Flüchtlingen ist angekündigt worden, dass wenn sie nicht auf die Forderung der Gemeinderat nicht auf die Forderung der Flüchtlinge eingeht, dass sie sich dann weitere Mittel überlegen müssten, um diese Forderung in die Öffentlichkeit zu bringen. Die Situation für die Flüchtlinge ist im Moment so, dass das Rettungszentrum des Deutschen Roten Kreuzes sich inzwischen hoffnungslos überfordert fühlt, auch im Stich gelassen vom Gemeinderat, überfordert fühlt, 40 Flüchtlinge nun auf einmal unterzubringen. Ab morgen, so vermutlich die Situation, wird dann das Jugendzentrum in Waldkirch für die Unterbringung dieser Flüchtlinge einspringen. Das Jugendzentrum in Waldkirch, das mit der Stadt nicht besonders auf guten Fuß steht, denn die Stadt hat ihm bereits vor einigen Wochen schon gekündigt. Aber auch das Jugendzentrum selbst sieht sich nicht als Ersatzwohnraum für die konkrete Untätigkeit der Stadt. Immerhin stehen in Waldkirch selbst laut einer Liste der Jungsozialisten etwa 100 Wohnungen leer. Im alten Feuerwehrhaus wurde inzwischen die Eingangstür provisorisch erneuert, aber auch nur wiederum mit Holz. Und gestern hat sich das sogenannte Jugendfreizeitwerk in Waldkirch damit gebrüstet, sie würden kostenlos die anfallenden Renovierungsarbeiten übernehmen. Damit werden sie vermutlich die Kosten dann wiederum einsparen, die die Stadt vorher bereits nicht ausgegeben hat, nämlich zum Beispiel für sichere Unterkünfte zu sorgen. Der zuständige Leiter von diesem Jugendfreizeitwerk verstieg sich auch noch zu der Bemerkung, eigentlich seien mit diesem Anschlag ja die Deutschen gemeint, nämlich das Bild, was von den Deutschen existiere. An diesem Bild wird er wohl nicht viel dran kratzen können. Eine türkische Zeitung zum Beispiel, Hürriyet, hat schon ausführlich über den Brandanschlag in Waldkirch berichtet. Der Libanese, der schwere Brandverletzungen erlitten hat, wird im Moment künstlich im Koma gehalten, um seine Schmerzen zu mildern. Die ersten Hauttransplantationen, Übertragungen also, werden vorgenommen. An seinem Gesundheitszustand selbst allgemein hat sich kaum etwas geändert. Und die Sonderkommission der Polizei in Emding sucht immer noch. Sie sucht immer noch heiße Spuren. Bislang hat sie das nicht gefunden. Aber auch das ist ja schon keine Neuigkeit mehr. Kommen wir zu der Situation für Flüchtlinge in der Stadt Freiburg. Konkret zu der Tatsache, dass Flüchtlinge in die ehemaligen Länder der DDR verschubt werden sollen. Bekanntlich war es so, dass am 9. Dezember, also vor Weihnachten, 21 Flüchtlinge Bescheid bekommen hatten, einen sogenannten Zuweisungsbescheid, der ihnen verordnet hat, am nächsten Tag in einen Bus, einen Transportbus einzusteigen und sich dann daraufhin nach Sachsen, nach Chemnitz genau zu begeben. Gegen diesen Zuweisungsbescheid der Stadt wurde in einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht Karlsruhe aufschiebende Wirkung erzielt. Diese Zuweisungen konnten damit nicht vollzogen werden. Anders wird es von den Ausländerbehörden des Landkreises bzw. verschiedener Bezirke innerhalb des Regierungsbezirkes Freiburg gehandhabt. Verschiedene Flüchtlinge mussten infolge rechtlicher Unkenntnis in diesen Bus einsteigen. Inzwischen sind aber einzelne Gemeinden auch aktiv geworden, zum Beispiel in Balingen. Ist eine Gemeinde aktiv geworden, um Flüchtlinge, die gerade erst einen Arbeitsplatz bekommen haben, zu schützen. Ihr Eilantrag ist beim Verwaltungsgericht Freiburg, was nun seit dem 1. Januar 1992 zuständig ist, inzwischen noch nicht entschieden worden. Die Richter wollten sich von den Ausländerbehörden angeblich nicht unter Zeitdruck setzen lassen. Verschiedene andere Anträge, zum Beispiel von Flüchtlingen aus Denzlingen, sind positiv entschieden worden. Das heißt, sie können nach wie vor hier in der Region bleiben, müssen nicht in die 5 neuen Länder nach Sachsen oder konkret nach Thüringen. Für die Stadt Freiburg, um darauf zurückzukommen, auf die Situation der Stadt, ist es im Moment so, dass auf einer Liste noch weitere 49 Flüchtlinge verzeichnet sind, die vom Regierungspräsidium bzw. vom Innenministerium in Stuttgart erstellt worden ist, nach der diese Flüchtlinge auch verschubt werden sollen. Die Stadt Freiburg sei sogenannt weisungsgebunden, wie es heißt. Sie müsste also diesen 49 Flüchtlingen auch einen Zuweisungsbescheid zustellen. Konkret hat sie das indirekt gemacht. Sie hat nämlich diesen Flüchtlingen nur noch für die Hälfte dieses Monats Januar die Sozialhilfe ausgezahlt. Das heißt, die Stadt Freiburg ist im Moment offensichtlich nicht imstande, sich diesen Verfügungen von oben entgegenzustellen. Auf konkrete Rückfrage bei der Stadt Freiburg konnten wir heute nicht in Erfahrung bringen, wie die Stadt sich konkret verhalten wird. Es gab zwar heute Morgen eine Dezernentenrunde, die sich getroffen hat. Es gibt aber keine konkreten Entscheidungen aus dieser Dezernentenrunde. Für die nächste Woche ist eine öffentliche Erklärung angekündigt. Bislang war die Tendenz dessen, was die Stadt Freiburg beabsichtigt, nicht klar. Vielleicht ist auch abzuwarten für die Stadt Freiburg, was auf der Demonstration am Samstag bei herauskommt oder die Sitzung des Ausländerbeirates, der am nächsten Dienstag stattfindet. Und vor diesen Terminen möchte sich die Stadt Freiburg vielleicht nicht erneut öffentlich in diese Kritik begeben. Konkret zu dem Punkt, was der Ausländerbeirat auf der nächsten Sitzung besprechen wird. Das ist ein Thema, bezieht sich auf die Sammellager, konkret die Sammellager am Flugplatz in Freiburg.
Dazu gibt es dann einige Punkte. Der eine ist die sofortige Entwicklung einer Konzeption, die die Problematik der Flüchtlinge nicht auf die Unterbringung reduziert, sondern ihnen die Entwicklung einer Lebensperspektive ermöglicht.
Der Ausländerbeirat weiter fordert in dieser Vorlage eine zeitliche Begrenzung der Unterbringung in städtischen Wohnheimen und eine zeitliche Begrenzung für diese Einteilung 4 Quadratmeter Lebensraum für Flüchtlinge.
Die Stadt solle bei den Wohnungsbauträgern Belegungsrechte für Flüchtlinge schaffen.
Die Schaffung struktureller Voraussetzungen wird gefordert, und zwar für die Teilnahme der Flüchtlinge, insbesondere auch der Kinder, am gesellschaftlichen Leben des Stadtteiles.
Die Einstellung genügend qualifizierter Fachkräfte, die Asylsuchende adäquat beraten können.
Und die Stadt soll auf das Regierungspräsidium Freiburg einwirken, die Weisung, dass Asylbewerber nicht mehr selbst ein Zimmer oder eine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt beziehen dürfen. Diese Weisung soll vom Regierungspräsidium zurückgenommen werden. Soweit die Tischvorlage beim Ausländerbeirat für die Sitzung am nächsten Dienstag. Grundsätzlich vertritt der Ausländerbeirat die Position des Sammellager, Unterbringung in Sammellagern, wie auch die Größe in der Größenordnung des Flugplatzgeländes für nicht vertretbar erklärt werden müssen.
Auch in Essen wird der Druck auf Flüchtlinge durch die Streichung der Sozialhilfe immer größer. Obwohl führende Repräsentanten der Stadt eine Plakataktion Solidarität mit Ausländern und Flüchtlingen unterstützt haben, setzt die Stadtverwaltung ihre Politik gegen Asylbewerber fort. Unter anderem wurde Flüchtlingen, die in Essen noch bar ausgezahlte Sozialhilfe gestrichen, um sie zu zwingen, Umverteilungsbescheiden in andere Städte nachzukommen. Dabei scheut die Stadt auch keine Verschiebung in die ehemalige DDR, obwohl das OVG Münster zumindest Umverteilungen nach Sachsen ausdrücklich aussetzte. In einem offenen Brief fordert das Bündnis Pro Asyl Essen gegen Rassismus, die Nichtzahlung von Sozialhilfe nicht länger als Druckmittel einzusetzen. Die Stadtverwaltung Freiburg ist nicht weniger skrupellos, wie auch schon vorhin zu hören war. So haben auch einige Familien, die auf dem Flugplatzgelände leben, nur noch für 14 Tage Sozialhilfe ausgezahlt bekommen. Eine weitere Taktik, um die Flüchtlinge klein zu kriegen, sodass sie letztendlich freiwillig und von sich aus ihre Koffer packen und wieder in ihre Heimatländer zurückgehen.
Gerade ins Studio gekommen ist Reza und wir kommen damit zum dritten Punkt, nämlich der Demonstration am kommenden Samstag, den 11. Januar 1992 in Freiburg, 12. Januar, 11 Uhr in Waldkirch am Marktplatz. Erstmal vielleicht zum Samstag in Freiburg am Bertholdsbrunnen. Da soll eine Demonstration stattfinden. Kannst du kurz vielleicht etwas dazu erzählen?
Ja, wir haben die Demonstration organisiert. Mit Flüchtlingen in Freiburg, Leute, wir haben organisiert und jetzt, es gibt ja, haben Sie vorhin gesagt, Samstag, es gibt Demo. Dieses Demo, es gibt für DDR und Abschiebung und dann anderes. Deswegen wir hoffen, viele Leute kommen und stark gehen die Demo. Also ich hoffe, die Demo geht ganz stark. Mhm.
Diese Demonstration ist hauptsächlich, wie du gerade gesagt hast, von euch quasi organisiert, also von euch Flüchtlingen. Das heißt, konkret von der Situation, Verschiebung in die DDR und auch Abschiebung, seid ihr konkret betroffen. Kannst du vielleicht ein Beispiel erzählen für so eine Situation, Verschiebung oder Abschiebung?
Ja, wie kann ich erklären? Es gibt, wir sehen selber und im Wald genau wieder. Die Ausländer, Feindleute, die haben wieder mit ein Haus gebracht. Und es gibt noch wieder, also ich denke selber, es kommt noch mehr hin, wenn so geht es. Und dass wir müssen etwas machen, also Demo oder anderes. Und erst wir können erst Demo machen. Und ja.
Anfang November wurde in Freiburg ein Kurde abgeschoben, Mustafa. Er ist morgens, kannst du es vielleicht genauer erzählen?
Ja, der Mustafa, das war ein Spiel, die haben mit Mustafa, also das war ein Spiel, so ich kann erklären, weil die Polizei, die haben nicht in der Tag ihm geholt, also zurück mitgenommen, sondern Nacht um 4 Uhr. Das heißt, ob wir machen sowas, niemand jetzt nicht sehe uns. Und ja, wenn viele Leute wissen, dann die redet über die Person. Und das ich finde nicht gut. Das, der hat von dort Probleme und hier gekommen und von hier wieder zurück. Hm. Aber keine Ahnung, was ist passiert bei ihm jetzt in der Kurdistan-Türkei.
Ihr habt noch keine Nachricht, was mit ihm nach der Abschiebung passiert ist?
Wir haben noch nicht gehört.
Eine andere Situation ist, glaube ich, dass Flüchtlinge aus dem Libanon ihre Ankündigung erhalten haben, auch zurückzugehen?
Meinst du in Waldkirch?
Auch aus Freiburg. Flüchtlinge aus Freiburg, die aus dem Libanon hier sind, haben einen Brief bekommen von der Ausländerbehörde. Auch sie sollen zurück in Libanon gehen. Auch das ist ja eine konkrete Situation für Abschiebung.
Ja.
Kannst du weißt du etwas genaueres dazu?
Ich habe keine mehr Ahnung, wer ist der Name oder?
Also ich weiß, dass sie dazu Stellung nehmen sollen und nach dieser Stellungnahme wird vermutlich dieser Bescheid zur Abschiebung kommen. Da wird ihnen eine Frist gesetzt von 4 Wochen, dann sollen sie ausreisen. Du hast jetzt eben schon gesagt, der Brandanschlag auf Waldkirch ist ein wichtiger Punkt auch, der
ja,
für euch konkret...
Ja, ich war gestern, vorgestern ja, die gleiche Tag war ich dort und ich kenne Leute von dort, die Kurde. Die sind alles von mir bekannt. Die haben erzählt, die wollen nicht gehen wieder zurück nach Hause. Die haben Angst. Aber Bürgermeister, der sagt, die können zurückgehen nach Hause. Es gibt keine Probleme. Aber trotzdem, die Kinder, ich habe selber geredet mit allen, die wollen nicht gehen. Die haben Angst.
Und weißt du, was denn jetzt weiter, wenn der Bürgermeister nicht sagt, es gibt andere Möglichkeiten?
Es gibt Möglichkeiten, genau. Die haben zwischen euch geredet, wir machen einen Hungerstreik. Die denken so, ja.
Am Sonntag ist in Waldkirch auch Demonstration?
Es gibt ja auch.
Auch um 11 Uhr am Marktplatz? Auch das ist ja ein Punkt, um auf die Forderungen von euch aufmerksam zu machen.
Ja, wir gehen auch von hier.
Also erst in Freiburg und dann wird hier in Freiburg nochmal gesagt, so jetzt müssen eigentlich alle, die in Freiburg auf die Demonstration gekommen sind, auch nach Waldkirch gehen, damit möglichst viele kommen.
Ja.
Was denkst du, sollen viele Deutsche kommen?
Ja, ich denke, also ich hoffe, weil wir haben mit mehreren Leuten geredet und viele Leute wissen schon, ich war gestern selber, gestern war Mittwoch, ich glaube, ja. In Ausländerpolizei, wo die Ausländer hoch raus, habe ich dort mit mehreren Leuten geredet. War 50 Leute ungefähr. Ja. Die haben alles gehört. Manche Leute haben nicht gewusst, ob es gibt Samstag-Demo. Und nachher, ich war wieder nach Sozialamt. Weil Mittwoch, Montag und Freitag, beide sind immer auf. Und deswegen habe ich auch dort mit mehreren Leuten geredet. Die haben gesagt, wir kommen auch.
Hoffentlich kommen noch viel mehr als die, mit denen du gesprochen hast, damit das also eine möglichst große Demonstration wird. Okay, ich danke dir, dass du jetzt so kurz im Studio gewesen bist.
Ich danke auch.
Wir haben auch noch mit einem zweiten Teilnehmer der Demonstration, auch der ist an der Organisation dieser Demonstration beteiligt gewesen, gesprochen. Vor der Sendung allerdings, weil er jetzt keine Zeit hatte, hier zu sein, und das wollen wir auch noch einspielen. Für Samstag ist in Freiburg eine Demonstration angekündigt, Samstag 11 Uhr Bertholdsbrunnen. Du gehörst auch mit zu denen, die für diese Demonstration eingetreten sind. Wie ist das eigentlich zustande gekommen?
Ja, die Demo war das nötig und das sollte auch von Flüchtlingen organisiert werden und auch mitgetragen werden. Das ist die Abschiebung erstens nach Türkei und auch die Herkunftsländer von Flüchtlingen. Das war schon gezwungen irgendwie, die Flüchtlinge irgendwas unternehmen. Das war schon ein Grund. Der andere Grund ist es natürlich, ohne die Einwilligung der Flüchtlinge nach der DDR verschoben werden mussten, die Flüchtlinge. Die andere Grund ist natürlich die Sammelunterkünfte und auch die Sammellage, die auch bei Wubans Kaserne ab 1.1. regeln wollten.
Nun hat es am 25. Oktober oder 26. Oktober bereits eine größere Demonstration hier in Freiburg gegeben mit etwa 7000 Menschen. Denkst du, dass viele von der damaligen Demonstration immer noch daran interessiert sind, sich mit dieser Problematik rassistischer Angriffe, Verschubung von Flüchtlingen, Einrichtung von Bezirkssammellagern beschäftigen und interessiert sind, auch nun weiter was dazu zu machen?
Also ich glaube, dass es auch ein bisschen nachgelassen nach dieser Anschlagsserie, als es aufgehört hat, haben die Leute gedacht, ja, können wir dann nach Hause ruhig gehen und schlafen. Aber vom Flüchtling her war das die Forderung, dass es noch nicht vorbei ist, dass sie auch konkrete Probleme haben, dass es auch gelöst werden soll. Also diese Demo, die auch gemacht worden ist, hat diese Probleme in die Öffentlichkeit nicht gebracht. Und daher war das auch Überlegung vom Flüchtling, das weiterzumachen und weiter in die Öffentlichkeit zu bringen.
Ein ganz konkreter Punkt wird auch noch zur Sprache kommen müssen, der Brandanschlag in Waldkirch, auch am Samstag auf der Demonstration, am Sonntag ist in Waldkirch auch noch eine. Denkst du, dass da nochmal neu drüber zum Ausdruck gekommen ist, wie brutal diese Politik nun praktisch für die Flüchtlinge aussieht?
Natürlich, das muss man schon nochmal überlegen. Und die Schutzmaßnahmen und auch natürlich die Diskussion, diese Sammelunterkünfte und auch die Politik der BRD jetzt seit dem ersten realisieren will, dass ein breiter Widerstand da sein muss, dass auch diese Maßnahmen zurückgenommen wird. Und die Flüchtlinge, die auch in Waldkirch zum Beispiel, haben sie nach der Demo sofort zusammengekommen und die Forderungen gestellt. Und diese Forderungen waren da auch zum Beispiel Schluss mit diesen Sammelunterkünften, die gemischte Wohnraum mit dem Deutschen gemeinsam organisiert werden soll. Und auch die Sprachkurse und solche Sachen. Dass auch diese Forderungen von Flüchtlingen direkt gekommen und die Demo wird das hauptsächlich in diese Richtung gehen. Welche Forderungen dass sie haben, das haben schon gestern auch im Gemeinderat auch diskutiert worden, dass eine Kommission gebildet werden soll, diese Probleme bearbeiten soll.
Die Demonstrationen am Wochenende in Freiburg und Waldkirch sind sicherlich nur ein Punkt. Gibt es schon Überlegungen, wie weiter?
Also speziell haben wir schon im Waldkirche-Bereich gedacht, dass es, wenn diese Forderungen wie die gemischte Wohnraum Flüchtlinge und mit den Deutschen nicht realisiert wird, oder die Gemeinderat irgendwie abweichen will, dass die Flüchtlinge bereit sind, in Aktionen, verschiedenen Arten die Aktionen zu machen, Hungerstreik bis zum Sitzstreik, dass endlich mal was geschehen soll. Weil diese Sammelunterkünfte bedeutet, wie gut oder wie schön das gestaltet wird, dass es ständig die Anschläge da gemacht werden soll von Faschisten.
Es gibt eben noch eine Information, ein Hörer hat angerufen und erzählt, dass in den Nachrichten vom Südwestfunk wohl berichtet wurde, dass gestern Nacht in Wiel erneut ein Anschlag auf einen Flüchtlingswohnheim unternommen worden ist. Mehr können wir dazu jetzt leider nicht sagen. Wahrscheinlich kommt dazu morgen noch was im Info.
Willkommen zu Veranstaltungshinweisen im Rahmen der Aktivitäten gegen die herrschende Flüchtlingspolitik.
Der erste ist gleich heute Abend um 19 Uhr in Akropolis und zwar ist es nochmal ein Treffen zu letzten Vorbereitungen für die Demo am Samstag.
Dann der nächste Termin wird morgen Abend, also Freitag, 20 Uhr sein. Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebungen trifft sich jeden Freitagabend und zwar in Freiburg in den Räumen des Radikaldemokratischen Zentrums in Freiburg in der Egonstraße 54.
Am Samstag um 17 Uhr im alten Infobüro Adlerstraße 12 ist ein Frauen- und Lesbenplenum zum Thema Schutz von Flüchtlingsheimen. Diskutiert werden sollen die Perspektiven und die Notwendigkeit der Wachen vor den Flüchtlingsheimen und sowie andere Aktionsformen zur Solidarität mit Flüchtlingen.
Einen Tag später, am Sonntag um 20 Uhr, ein Treffen nach der Demonstration, auch in Freiburg auf dem Greta-Gelände im alten Infobüro. Dort soll dann konkreter überlegt werden, wie es weitergeht bezüglich der weiteren Aktivitäten, was gemacht werden muss, um Abschiebungen zu verhindern, um die Verschiebung in die DDR zu verhindern, um die Bezirkssammellager zu verhindern. Dann der nächste Termin, also das nochmal, ist Sonntagabend 20 Uhr auf dem Greta-Gelände im alten Infobüro. Der nächste Termin ist am Dienstag und zwar in Waldkirch von der dortigen Bürgerinitiative gegen Ausländerfeindlichkeit ist angekündigt worden, sie wollen sich dort treffen im Restaurant Kreuz um 20 Uhr, Dienstag, 14. Januar. Thema wird sein Aufklärungsarbeit gegen die herrschenden Ansichten über Flüchtlinge und über Asyl.
Der nächste Termin ist am 14.01. auch in Breisach. Und zwar gibt es da eine Veranstaltung mit Rose Glaser. Der Ort ist noch nicht bekannt, wird sicherlich nochmal durchgegeben.
Ebenfalls am 14., wie vorhin auch schon gesagt, trifft sich in Freiburg der Ausländerbeirat um 17.30 Uhr. Im neuen Rathaussaal nennt sich das da, glaube ich, jedenfalls in der Innenstadt im Rathaus. Thema ist dort auch, wie schon angekündigt, Sammellager in Freiburg und es soll auch ein runder Tisch gebildet werden zum Thema Neofaschismus oder Faschismus.
Ja, wie auch schon bekannt, ist am 11.01. Samstag um 11 Uhr die Demonstration in Freiburg, beginnt am Bertholdsbrunnen und richtet sich auch, wie schon gesagt, gegen die Verschubung in die Ex-DDR, gegen Abschiebung generell und auch gegen die Bezirkssammellager. Gleich darauf, am Sonntag, den 12.01. um 11 Uhr, ist auf dem Rathausplatz in Waldkirch auch der Beginn der zweiten Demo zu dem Anschlag in Waldkirch.
Und dann noch zwei, drei Termine, die etwas weiter hinauslegen. Wir haben die besondere Ehre anzukündigen, dass der Bundesminister der Justiz, Dr. Klaus Kinkel, und der Justizminister des Landes Baden-Württemberg, Dr. Helmut Ohnewald, sich beehren, Freiburg erneut zu besuchen, und zwar am Donnerstag, den 16. Januar, zur Eröffnung einer Ausstellung im Namen des deutschen Volkes, Justiz und Nationalsozialismus, Freiburg, 16. Januar, 18 Uhr, in der Albert-Ludwigs-Universität im Kollegiengebäude 2. Also Herr Kinkel und Herr Ohnewald, beide Justizminister auf Länder- bzw. Bundesebene, werden am nächsten Donnerstag in Freiburg sein.
Dann gibt es noch eine Veranstaltung der linken Liste Friedensliste am Donnerstag, den 16.01. im Radikaldemokratischen Zentrum, Egonstraße 54. Es geht gegen staatliche Bevölkerungs- und Sammellagerpolitik und für Wahlrecht und rechtliche Gleichstellung aller Einwanderer.
Und eine Veranstaltung, die am 20. Januar angekündigt ist, der AStA der Universität in Freiburg möchte die repräsentierten Parteien einladen. Wie bekannt sind Landtagswahlen am 4. April, glaube ich, oder sowas um den Dreh rum. Zweck dieser Einladung des Asters der Universität Freiburg ist, die Parteien zu dem Thema Asyl- und Flüchtlingspolitik zu befragen am 20. Januar in Freiburg.